Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen.
Diskutieren, verstehen, inspirieren. Mit Themen für MacherInnen in und für die ländlichen Räume. Das ist der Podcast Landaussichten.
Ja, moin zusammen. Hier ist wieder Landaussichten der Andreas Hermes Akademie. Heute mit mir, Marika Buskeppeleit, zum Thema zukunftsfähige Dorfentwicklung im weiteren Sinne und im engeren Sinne. Welche Rolle spielen Dorfläden eigentlich als wichtige lokale Infrastruktur in den ländlichen Räumen? Heute spreche ich wieder mal mit einer ganz spannenden Frau. Wir haben uns auf der IGW 1900 noch was kennengelernt. Ich weiß noch genau, sie hat mir ihre Visitenkarte gegeben und ich habe ziemlich schnell gemerkt, das ist eine interessante, tolle Frau, mit der kann man bestimmt tolle Sachen machen. Und deswegen sitzen wir unter anderem auch hier heute mit dem Podcast. Magst du dich, Miriam, einmal kurz unseren Zuhörern und Zuhörern vorstellen?
Ja, das mache ich sehr gerne. Hallo auch von mir. Mein Name ist Miriam Alexandra Markowski. Ich komme aus dem Norden Hamburgs, aus der Metropolregion sozusagen, also eine halbe Stunde von Hamburg entfernt, aus Schleswig-Holstein. Und bin von Hause aus Kauffrau der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft und habe dann Sozialwissenschaften berufsbegleitend draufgesetzt und habe meinen Master in Community Development, in der Gemeinwesenentwicklung, wie man es auf Deutsch nennt, wobei der englische Begriff vielen immer mehr sagt, als es das im Deutschen ist.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und was machst du derzeit?
Ich arbeite zurzeit bei einer Stiftung in Hamburg. Dort bin ich zuständig für die Immobilien. Und das Schöne ist, dass ich das dann auch zusammen mit dem, gerade dadurch, dass ich eben in einer Stiftung arbeite, das mit dem Community Development ganz gut verbinden kann, weil ich da auch immer mal so Impulse reingeben kann. Und ich schreibe an einer Dissertation.
Na, jetzt sind wir bei dem Punkt, über den wir sprechen wollen. Natürlich genau. Auch dein lebhafter und wirklich spannender Lebenslauf, keine Frage. Aber wir sind heute zusammengekommen, vorrangig auch, um über deine Diss zu schreiben. Und die erste Frage an dich, du bist, wenn ich das so sagen darf, eine kleine Spätzünderin. So der klassische Weg ist ja immer irgendwie Studium, Masterarbeit, Promotion. Und du hast gesagt, nee, also ich möchte das jetzt nochmal machen. Was hat dich dazu geführt? Was hat dich motiviert? Gab es da einen Anstupser von außen?
Ja, es gab tatsächlich einen Anstupser von außen. Das ist, glaube ich, ganz gut formuliert. Also die Dissertation ist die Fortsetzung meiner Masterthesis. Und entstanden ist das Ganze tatsächlich dadurch, also ich befasse mich mit der Nahversorgung im ländlichen Raum, habe das reduziert bewusst auf die Dorfläden, weil das sonst ein sehr umfassendes Thema ist. Also zum Beispiel auch die medizinische Nahversorgung und insbesondere die hat halt sehr viele Regularien, die man einhalten muss, wo somit auch gar nicht so viel Spielraum ist. Und dann habe ich mich in der Masterthesis eben mit den Handlungsmotiven von Dorfladenbetreibern befasst. Also sprich mit der Frage, also ganz böse könnte man sagen, warum tun die sich das an? Ist doch viel einfacher, einen Laden irgendwie in der Stadt zu betreiben. Und das führe ich in der Dissertation fort und das führe ich deshalb dort fort, weil mir gesagt wurde, dass allein die Masterthesis schon eine Forschungslücke war, weil man bislang nicht auf die Betreiber geguckt hat, sondern vielmehr auf die Rahmenbedingungen. Und man mir dann gesagt, also es wäre eigentlich schön, wenn ich das jetzt nochmal zu Ende mache, weil man es brauchen würde, sozusagen. Und dann habe ich gedacht, naja gut, dann arbeite ich auch nicht für die Schublade, das ist eigentlich ganz schön. Und als ich dann noch das Angebot von einem wirklich renommierten Soziologen aus Hamburg bekommen habe, dass also Professor Neckel, dass der das betreuen würde, dann konnte man eigentlich gar nicht mehr Nein sagen. Das muss man sagen. Das hat sich dann tatsächlich so ergeben.
Ja, das hört sich toll an. Und brauchen würde, das ist ja schon mal eine schöne Voraussetzung. Und gerade auch diese Schublade, die du schon erwähnt hast. Wie viele wissenschaftliche Arbeiten, Aufsätze, Dissertationen landen tatsächlich in der Schublade? Und der Praxisbezug fehlt ja total. Und ich glaube, da sind wir beide uns sehr ähnlich. Wir brauchen beide Praxisbezug, um loslaufen zu können. Und den bringst du ja wunderbar mit, auch aus deiner Vita heraus.
Ja, also das stimmt. Das ist mir tatsächlich auch immer sehr wichtig und es war sehr witzig, als ich gehört habe, also für mich war es witzig oder interessant, dass die gesagt haben, Mensch, ich bin gar nicht, also Dorfladenbetreiber, da hat man gar nicht drauf geguckt bisher, weil für mich war es das Naheliegendste. Ich komme halt aus der Immobilienbranche, ich habe Gewerbeobjekte entwickelt, vermietet und verwaltet. Und für mich ist klar, ein Laden kann nur laufen, wenn es mit der Person dahinter läuft. Und wenn ich vermiete, dann gucke ich mir die Person an und überlege, welche Person nehme ich als Mieter. Und deswegen war es für mich nur naheliegend, dass ich dann auf die Betreiber gucke. Und das war bislang aber so in der Form noch nicht erfolgt, sondern man hat mir überlegt, welche Rechtsform braucht es, welche Fördermittel und ähnliches.
Ja, auf Geld wird ja immer geguckt, gerne. Ja. Und wenn du jetzt nochmal darauf schaust, du bist ja eine extreme Praktikerin, ne? Du möchtest ja am liebsten sofort loslaufen und anwenden und überzeugen. Wie ist das in der wissenschaftlichen Welt angekommen? Hattest du da auch vielleicht eine Herausforderung zu bewältigen?
Also ja, man merkt tatsächlich den Unterschied, sage ich jetzt mal so. Das ist tatsächlich spannend. Also ich sag mal, wir zwei so, wir sind wirklich eben diese Praktiker und das ist mir auch total wichtig, dass man irgendwie gleich den Bogen spannen kann, umsetzen kann und so weiter. Und zum Teil in der Wissenschaft gibt es Positionen, wo man sagt, stopp, wir denken erst nochmal tiefer, bevor wir loslaufen. Und das zusammenzubringen ist aber sehr, sehr befruchtend. Und vor allem auch, was die Wissenschaft eben auch ganz toll kann, ist reflektieren. Also dessen, was man gemacht hat. Und das dann zusammenzuführen, das ist wirklich gut. Das muss man echt sagen. Und das fand ich dann auch tatsächlich spannend. Also das sind auch Punkte, wo ich dann sagte, okay, das muss ich jetzt, da darf ich nochmal lernen oder einfach, dass ich sage, okay, ich gehe erst nochmal tiefer in die Theorie, ehe man dann direkt startet oder ich reflektiere nochmal auf andere Art und Weise.
Also würdest du auch sagen, keine Praxis ohne Wissenschaft an dieser Stelle?
Es ist immer, immer eine total gute und total sinnvolle Ergänzung. Das würde ich auf jeden Fall sagen.
Ja, du hast schon mal leicht angedeutet, worüber du deine Diss schreibst, aber magst du uns vielleicht noch mal 2, 3 Einblicke geben in das, was du gerade machst? Wir wissen oder ich weiß, dass die noch nicht fertig ist, aber du hast ja gewisse Spiegelstriche sind ja für dich gesetzt.
Ja, ich nehme dich und die Hörer und Hörerinnen gern mal mit auf die Reise sozusagen. Ja, also Inhalt der Dissertation ist die Frage, inwiefern das Sozialkapital nach Putnam bei der Sicherung der Nahversorgung im ländlichen Raum eine Rolle spielt. Das klingt jetzt erstmal total sperrig und ich verkürze und verknappe das Sozialkapital nach Putnam gerne auf bürgerschaftliches Engagement. Bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt und da stelle ich dann halt die Frage, inwiefern ist das hilfreich bei der Sicherung der Nahversorgung im ländlichen Raum? Wir wissen, dass beispielsweise Bürgergenossenschaften oder ähnliche Dorfläden betreiben und damit einen großen Beitrag oder überhaupt den Beitrag zur Sicherung der Nahversorgung leisten und andere fühlen sich damit aber auch total überfordert, was auch verständlich ist. Und das gilt es so ein bisschen zu hinterfragen und zu beleuchten. Und das Puzzle ist tatsächlich, also die Frage ist, wie kann es sein, dass einige Dörfer es schaffen und andere nicht? Was macht den Unterschied? In einigen Dörfern kriegt man die Nahversorgung organisiert und in anderen funktioniert es nicht. Und was ist der Unterschied? Das ist die Frage. Und da werden die Handlungsmotive der Dorfladenbetreiber als Case Study auch mit dann einfließen.
Ja, Wahnsinn. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das noch gar nicht so richtig erforscht ist, ne? Und genau wie du eingangs gesagt hast, es geht erstmal um die formalen Dinge, ne? Wo bekomme ich das Geld her? Wo ist das Gebäude, das Grundstück? Schließe ich mich an eine große Handelskette beispielsweise? Das sind ja so erstmal die gängigen Fragen oder die wichtigsten Fragen, aber so auf dieser persönlichen Ebene, Persönlichkeitsebene auch auf dieses Konstrukt Dorfladen zu kommen. Und was macht das dann auch mit der Region beispielsweise oder mit dem Dorf, ne? Und der wichtige Kümmerer, ich übersetze das jetzt mal in diesen Begriff, den ja auch viele nutzen, immer in ganz verschiedenen Kontexten, scheint dann sehr wichtig zu sein. Ich sagte schon mal eben, beziehungsweise ich habe von dir gehört, dass aus diese Projekte, die Dorfläden zu gründen, es kann auch andere Sachen sein, aber Dorfläden sind eben ein ganz wichtiger, ja auch Kommunikationsort.
Genau.
In einem Dorf. Mhm. Ne? Das darf man nicht unterschätzen. Und da gehört ganz viel Engagement dazu und sehr viel mehr als ganz normales, reines ökonomisches Handeln oder unternehmerisches Handeln. Gibt es da, ich frage mal andersherum, in so einem Projekt Dorfladen auch immer ein Ziel hinter dem Ziel?
In der Regel ja. Also grundsätzlich ist es ja so, dass das Dorfläden mehrere Funktionen erfüllen. Das ist ja auch wissenschaftlich alles schon total schön dargelegt. Also ein Dorfladen gehört sicherlich auch zu einem sozialen Ort und ein Dorfladen ist ein Treffpunkt wie und ein Ort der Kommunikation, wie du schon sagtest, und wo man sich vernetzen kann, wo man auch sich organisieren kann und Hilfe auch organisieren kann. Aber also wenn wir jetzt auf die Betreiber gucken und die, die das machen, ja, es ist oft, dass ein Ziel dahinter steckt. Also es ist oft, dass diese Ziele ideeller Art sind, ne? Also das ist ja, das war ja eigentlich das, also bei meiner Masterthese, es war ja eigentlich schon klar, dass die Gründe nicht monetärer Art sein können, ne? Weil dann würde man das in der Stadt machen, das war ja irgendwie schon klar. Und das sind oft ideelle Ziele, die damit eine Rolle spielen. Das kann sein, dass es so besser möglich ist, Familie und Beruf zu vereinen, beispielsweise. Das kann ein anderes Beispiel ist, ja, das, also bei einem Beispiel, das war auch ganz rührend. Die haben mittlerweile wirklich viele Läden und große Läden, aber diese eine kleine Laden, das war der erste Laden, mit dem die Oma mal angefangen hat. Und den wollten sie auch weiter erhalten, beispielsweise. Oder also dann sehr persönliche Ziele einfach auch. Oder dass man sagt, ich möchte einen Beitrag für die Gemeinde leisten. Ne? Ich bin hier groß geworden, ich fand das hier immer gut. So, und die sind sehr vielschichtig, aber die sind zumeist ideeller Art.
Also doch das Ziel hinter dem Ziel, ne?
Ja.
Du sagtest eben schon mal auch die Komplexität des Themas Infrastruktur in ländlichen Räumen. Das ist ja ein Thema ohne Ende. Da könnte meine halbe Hochschule mit beschäftigen. Tun ja auch
sogar viele, eine ganze.
Sind ja auch viele dabei an diesen Themen. Und dennoch, trotz deiner Eingrenzung, bist du auf der Wegstrecke deiner Arbeit auch noch auf weitere Themen gestoßen, die jetzt zwar nicht zu integrieren sind in deine Arbeit, aber die schon mal so ein bisschen auf der Warteliste sitzen?
Ja, bin ich. Also zum einen habe ich, also was mein Thema direkt betrifft, das Thema Dorfladen und was man ja auch noch relativ leicht unter Umständen durch bürgerschaftliches Engagement unterstützen kann, weil man nicht so viele Auflagen hat und weil zum Beispiel die Bürgergenossenschaft oder Bürgerstiftung oder wie auch immer das teure Inventar finanzieren kann oder ähnliches. Da bin ich immer mehr so, ja, oder hab da anders ausgedrückt, da habe ich eigentlich immer mehr das Gefühl, dass die Geschichte eines Ortes eine große Rolle spielt. Also, dass bei der Frage, warum klappt es in einem Ort und warum klappt es in einem anderen Ort nicht, dass da wirklich die Geschichte der letzten vielleicht sogar 100 Jahre des Ortes eine Rolle spielt, weil dadurch, was eigentlich auch sehr logisch ist, weil dadurch einfach Vertrauensstrukturen aufgebaut sind beispielsweise oder eben auch Misstrauensstrukturen und die beeinflussen nach wie vor das heutige Handeln und die heutigen Entscheidungen. Also das ist sicherlich, glaube ich, ein sehr spannender Punkt, den werde ich nicht mit abdecken können. Naja, und dann, da spricht jetzt wieder die Praktikerin, aber an und für sich würde ich das ja total cool finden, wenn eine Bürgergenossenschaft mal eine Arztpraxis gründen würde oder so ein kleines medizinisches Versorgungszentrum, wo ich mich frage, warum eigentlich nicht? Die können ja auch einen Dorfladen machen, warum können die nicht auch die medizinische Versorgung machen? Es gibt erste Bestrebungen in die Richtung hinein. Ich habe jetzt noch nicht gehört, dass es das schon gibt. Vielleicht höre ich im Nachgang nach dem Podcast auch, dass es das irgendwo schon gibt. Ich fände es spannend. Hintergrund ist tatsächlich der, dass die Auflagen so hoch sind. Also ich kenne das ja aus dem baulichen Bereich, wie hoch die Auflagen für medizinische Einrichtungen sind. Das ist auch gut so, das ist klar. Dann gibt es noch die Auflagen der kassenärztlichen Vereinigung. Auch das ist gut, das ist klar. Aber dadurch wird natürlich das erschwert, dass man das mit bürgerschaftlicher Hilfe unterstützen kann.
Ich direkt aus dem Bürgerschaftlichen heraus kenne ich auch kein Projekt. Das muss ich auch sagen. Was ich schon gelesen habe, sind Initiativen, die Kommune selbst startet.
Ja, genau, ja? Genau. Die machen das, genau. Und aber auch da, also ich fände das halt cool, wenn man das dann mit den Bürgern mal zusammen machen würde, ne? Also und im Bereich der Nahversorgung mit Lebensmitteln gibt es sowas ja sehr viel. Und ich denke auch, das ist eine gute und eine sinnvolle Kooperation, weil ich denke, also zum Teil ist es wirklich auch zu viel für die Engagierten. Die Last ist zu schwer. Also eine Lösung ist wirklich, dass man das auf mehrere Schultern verteilt, meiner Ansicht nach. Und ich fände das spannend, wenn man das auch im medizinischen Bereich mal tun könnte. Zumal wir alle wissen und auch aktuell ja gerade wieder merken, also da kommen Engpässe auf uns zu, wenn wir die nicht sogar jetzt schon haben.
Wobei ich auch immer an das Thema denke, wie viel ehrenamtliches Engagement ist möglich auch, um die Menschen nicht zu überfordern, ne?
Genau, das meine ich.
Ist es eigentlich Aufgabe des Staates, das zu gewährleisten und das dann in Bürgerhände abzugeben sozusagen. Und jetzt muss ich mich nicht mehr kümmern. Diese Rolle oder dieses Phänomen haben wir ja an vielen Stellen, können wir das beobachten, ne? Gerade im sozialen Bereich auch, ne? Pflegebereich oder sowas, ne?
Genau, deswegen denke ich, ist es wichtig, dass man es auf mehrere Schultern verteilt und dass man eben nämlich das Ehrenamt nicht überfordert und nicht überfrachtet und im Zweifel das vielleicht so macht, also in Form einer Partnerschaft. Und ein bürgerschaftliches Engagement kann dann auch beispielsweise finanzieller Art sein. Wie es bei den Dorfläden sehr häufig so ist, dass die Bürger dann das Inventar finanzieren, beispielsweise die Erstinventarisierung, die sehr hoch ist, also die sehr teuer ist in den Kosten.
Ja, das kann man sich vorstellen, dass das sehr viel teurer ist als eine Kühltheke, ne?
Ja.
Um mal ganz praktisch zu sprechen. Nochmal zurück zur berühmten wissenschaftlichen Schublade, Miriam. Wenn du jetzt mit deiner Arbeit fertig bist, was würdest du dir wünschen, was passiert dann mit der Arbeit? Hast du schon Abnehmerinnen, Abnehmer, die schon heiß darauf warten, deine Ergebnisse zu lesen und in weitere Diskurse einzuflechten oder sogar in Praxis eine Anwendung zu bringen? Kannst du deine Arbeit so ein bisschen auch als Blaupause für viele andere Dörfer verstehen?
Ja, doch, das würde ich auf jeden Fall so sehen. Es kann ein Leitfaden sein, es kann eine Blaupause sein, das auf jeden Fall. Natürlich ist jedes Dorf individuell, sodass es nicht 1:1 geht, das ist klar. Aber ansonsten auf jeden Fall, so konkrete Abnehmer habe ich in der Form nicht. Ich habe mit der Landesregierung, wo ich die Dörfer untersuche, war ich insbesondere zu Beginn in regen Austausch und habe auch, also die werden ganz sicher die Ergebnisse bekommen. Genau, und dann, also ich hoffe, dass es Anregung geben kann, dass es ein Ansporn sein kann und dass es Ideen bringt und dass es helfen kann, die Nahversorgung in die Umsetzung zu bringen und dass es Anregung sein kann, sowohl auf kommunaler Ebene als auch auf bürgerschaftlicher Ebene.
Ja, das möchte, glaube ich, jeder, der so eine Arbeit schreibt und damit es nicht irgendwo versandet und man sich die ganze Mühe gemacht hat und dann niemand was davon wissen will im zweiten Teil. Das wünsche ich dir natürlich überhaupt nicht. Wir kommen schon so langsam zum Ende, Miriam. So ein Podcast hat ja auch immer ein Ende. Und unsere letzte Frage in jeder Folge lautet immer, oder wir packen in jeder letzten Frage immer ein Land-Ü-Ei aus, ein Land-Überraschungsei. Und dazu die Frage, die dazu gehört, gibt es Situationen oder ein Erlebnis in und mit den ländlichen Räumen, das dich ganz besonders überrascht hat? Pack mal aus, bitte.
Ja, ich glaube tatsächlich, ich habe so ein Erlebnis gerade vor kurzem gehabt sozusagen. Also ich bin jetzt aufs Land wieder zurückgekehrt, also ins Hamburger Umland. Und ich habe zuvor viele Jahre in Hamburg gewohnt, wirklich auch, also in Hamburg-Altona. Da, wer sich da ein bisschen auskennt, der weiß, dass es also Hamburg City quasi ist, auch in der Nähe des Hafens. Und ich hatte immer meinen Wecker, wie immer. So, und den habe ich jetzt natürlich auch mitgenommen. Den habe ich schon viele Jahre und so. Und ich habe mir jetzt einen neuen Wecker gekauft, weil er einfach so laut tickt. Das habe ich in Hamburg nicht gehört. Und es ist hier einfach so schön ruhig, dass ich gesagt habe, nee, der ist so laut. Und das ist einfach auch echt schade, weil das ist ja so herrlich. Also ich höre dann die Vögel und sowas, die habe ich da auch gehört. Aber dieses Ticken, das habe ich so wirklich in der Form echt nicht in Hamburg wahrgenommen. Ich fand es total lustig, weil ich dachte, ich habe diesen Wecker schon so viele Jahre, aber in der Form habe ich es nicht gemerkt. Und dass es wirklich so ein Unterschied sein kann, das fand ich, das war für mich tatsächlich überraschend. Das hätte ich so in der Form nicht gedacht. Und es spricht sehr für den ländlichen, ich finde das so typisch tatsächlich. Also das ist
schön lustig. Für die ländlichen Räume kann es ja gar nicht geben, ne?
Und nee.
Wenn ich in meine Heimat fahre, ich bin ja auch auf dem Land groß geworden, wenn ich in meine Heimat fahre und die Leute fragen, na, wie war's, dann sage ich, hier in Berlin ist es still. Ich habe das Privileg, dass ich etwas im grünen Bereich hier wohne, aber dort ist es ruhig.
Ja.
Und das ist nochmal eine andere Qualitätsstufe. Was mich als Städter hier in Berlin lebend auch manchmal dazu führt, dass ich gar nicht einschlafen kann vor lauter Ruhe. So die ein, zwei Nächte. Ne? Aber grundsätzlich ist das natürlich was ganz Herrliches. Und ich glaube, man kann das gesundheitlich gar nicht groß genug schätzen, was Lärm ausmachen kann. Und wenn Lärm reduziert wird, was das mit einem macht. Ne?
Ja, das denke ich auch.
Ganz richtig. Dann würde ich sagen, Miriam, das war ein tolles Gespräch mit dir und wir sind alle schon sehr, sehr gespannt auf das Endergebnis. Und da müssen wir noch mal gucken, wie wir das auch zumindest mit AHA-Möglichkeiten so ein bisschen promoten und verstreuen in die Regionen. Möglicherweise sind da oder ganz bestimmt sogar Menschen, die das sehr interessiert. Ich kann jetzt nur sagen, danke Miriam für das tolle Gespräch und das war Landaussichten heute mal mit Miriam Markowski und wir haben uns über das spannende Thema und wichtige Thema ihrer Promotion Sicherung der Nahversorgung im ländlichen Raum unterhalten. Speziell ging es um Dorfläden, speziell ging es darum, wie wichtig die Persönlichkeit eines Betreibers ist, wie hoch die Identifikation des Betreibers mit dem Ort ist, wie viel Motivation daraus erwachsen kann und sicherlich auch die Relevanz, dass Dorfläden eben auch ein ganz wichtiger zentraler Ort ist, um zu schnacken, sage ich mal in Norddeutsch, um sich zu treffen, um sorgenlos zu werden. Da geht es vielleicht gar nicht primär ums Einkaufen. Das wäre vielleicht noch mal eine Frage. Da geht es gar nicht primär ums Einkaufen, sondern an vielen Stellen sicherlich auch primär darum, einfach Menschen zu treffen.
Ganz sicher, ja.
Ja. Mhm. Ja. Ja. Also in diesem Sinne danke ich Ihnen alle fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal bei Landaussichten der AHA. Macht's gut und tschüss.
Vielen Dank.